Jean-Marie Gustave Le Clézio, Der Afrikaner, aus dem Französischen von Uli Wittmann. Wenn man den Garten, der durch einen Wall aus dichtem Buschwerk und nicht durch eine beschnittene Hecke begrenzt war, vor dem Haus in Ogoja hinter sich ließ, begann die weite Grasebene, die bis an die Aja reichte. Die kindliche Erinnerung übertreibt Entfernung und Höhen. Mir kommt es vor, als sei diese Ebene weit wie ein Meer gewesen. Ich habe stundenlang auf dem Rand des Zementsockels gesessen, der dem Haus als Terrasse diente, und den Blick über diese Weite schweifen lassen, den Wellen des Winds im Gras folgend, habe ihn ab und zu auf staubigen Windhosen, die über der trockenen Erde tanzten, verweilen lassen und die dunklen Schatten am Fuß der Iroko-Bäume gemustert. In solchen Augenblicken fühlte ich mich wirklich so, als befände ich mich an Deck eines Schiffs. Das Schiff war das Haus, nicht nur die Mauern aus Zementsteinen und das Wellblechdach, sondern alles, was die Spuren des britischen Empires trug, ähnlich wie die George Schotten, von der ich gehört hatte, der gepanzerte, mit Kanonen und einem Palmendach ausgerüstete Dampfer, auf dem die Engländer ihr Konsulat eingerichtet hatten und der zu Lord Lugards Zeiten den Niger und den Benue hinauffuhr. Ich war nur ein Kind und die Macht des Empires war mir ziemlich egal, aber mein Vater beugte sich dessen Regeln, als könnten nur sie seinem Leben einen Sinn geben. Er bestand auf Disziplin bei jeder täglichen Geste. Wir mussten früh aufstehen, sofort das Bett machen, uns mit kaltem Wasser in der Zinkwanne waschen und die Seifenlauge stehen lassen, um darin Socken und Unterhosen einzuweichen. Meine Mutter erteilte uns jeden Morgen Unterricht in Rechtschreibung, Englisch und Rechnen. Jeden Abend wurde ein Gebet gesprochen und um 9 Uhr war Ausgangssperre. Das war etwas völlig anderes als die französische Erziehung, die Fangspiele, das Plumpsackspiel und die fröhlichen Mahlzeiten, bei denen alle durcheinander redeten. Und schließlich die Gute-Nacht-Geschichten meiner Großmutter, die sie mir abends erzählte, die Träumereien im Bett, während ich dem Knarren der Wetterfahne lauschte, und die Lektüre in der Kinderbuchreihe La Joie de Lire, der Abenteuer einer Wanderelster, die über die normannischen Dörfer fliegt. Mit Afrika begann für uns eine andere Welt. Die Entschädigung für die morgendliche und abendliche Disziplin war die Freiheit am Tag. Die Grasebene vor dem Haus war riesig, gefährlich und anziehend wie das Meer. Ich hatte nie damit gerechnet, eine solche Unabhängigkeit genießen zu können. Die Ebene lag direkt vor meinen Augen, bereit, mich aufzunehmen. Ich erinnere mich nicht mehr an den Tag, an dem mein Bruder und ich uns zum ersten Mal in die Savanne vorwagten. Vielleicht hatten uns die Dorfkinder dazu angestiftet, eine bunt zusammengewürfelte Gruppe aus dickbäuchigen, nackten Kleinkindern und 12- oder 13-jährigen Heranwachsenden, die wie wir khakifarbene Shorts und ein Hemd trugen und die uns beigebracht hatten, auf Schuhe und Wollsocken zu verzichten, um barfuß durch das Gras zu laufen. Auf ein paar Fotos aus jener Zeit sehe ich sie noch vor mir. Tiefschwarze, schlaksige Kinder, die uns zum Teil spöttisch und kampfeslustig umringten, uns aber trotz unserer Verschiedenheit akzeptiert hatten. Vermutlich war es verboten. Aber mein Vater war den ganzen Tag bis abends fort und daher hatten wir wohl begriffen, dass das Verbot nur relativ sein konnte. Meine Mutter war sehr gutmütig. Wahrscheinlich war sie mit anderen Dingen beschäftigt, las oder schrieb im Inneren des Hauses, um der Hitze des Nachmittags zu entgehen. Sie war auf ihre Weise zu einer Afrikanerin geworden. Sie glaubte vermutlich, dass es keinen sichereren Ort auf der Welt für zwei Jungen in unserem Alter gab als diesen.